zusammen, schön, dass ihr in diese neue Folge des Ortegroup-Podcasts reinhört. Diese Folge ist unser Staffelfinale und es geht um Pilze, Rockstar-Fotografie und Rohstoffe, ohne die unser Leben und vor allem die Modewelt ganz anders aussehe. Baumwolle und Kaschmir. Die beiden Naturfasern kommen vor allem von KleinbäuerInnen bzw. HirtInnen aus Afrika, Südamerika und Asien und die geraten leider immer weiter unter Druck, etwa durch die Klimakrise, durch Schädlingswellen und auch durch Marktunsicherheiten. Mit der Frage, wie langfristig die Lebensbedingungen von Mensch und Tier in den rohstoffproduzierenden Ländern verbessert und gleichzeitig die Umwelt geschützt werden kann, beschäftigt sich die Aid by Trade Foundation seit fast 20 Jahren. Um diese Ziele zu erreichen, hat die Stiftung verschiedene Nachhaltigkeitsstandards ins Leben gerufen. Das bekannteste ist wohl das Baumwollsiegel Cotton Made in Africa oder kurz CMIA. Und um hier mal die Dimensionen zu verdeutlichen, im vergangenen Jahr wurden 30% der afrikanischen Baumwollproduktion mit dem Siegel verifiziert. Etwa 900.000 KleinbäuerInnen aus 11 afrikanischen Ländern haben mehr als 500.000 Tonnen Baumwolle gemäß den ökologischen, sozialen und ökonomischen Anforderungen von CMIA angebaut. Das entspricht umgerechnet der Baumwollmenge für 1 Milliarde T-Shirts. Darüber und über viele weitere Themen der Stiftung spreche ich heute mit Tina Stridde. Sie leitet die Stiftung seit knapp 10 Jahren und kennt sich in den Themen wie in ihrer Westentasche aus. Kleiner Funfact am Rande. Vor ihrer Zeit bei der Aid by Trade Foundation hat sie in der Otto Group die Themen nachhaltige Produkte und Nachhaltigkeitskommunikation verantwortet. Und das in den Nullerjahren, also als das Ganze in der Breite noch gar nicht auf der Agenda stand. Wir haben uns zum Gespräch in den Räumlichkeiten der Aid by Trade Foundation in Hamburg St. Georg getroffen. Die Stiftung sitzt dort in einem tollen Altbau, der sich ab und an mit Knarzen ins Gespräch gedrängelt hat. Doch hört selbst. Hallo Tina und herzlich willkommen im Podcast. Vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst.
Sehr gerne. Freue mich, dass ich dabei sein kann.
Die Aid by Trade Foundation gibt es ja schon seit knapp 20 Jahren. Dennoch kennen vielleicht noch nicht alle unserer Zuhörerinnen euch. Obwohl ich mir quasi sicher bin, dass schon fast alle mal was in der Hand hatten, das sehr, sehr viel mit euch zu tun hat. Und zwar Kleidung aus Baumwolle, die das Cotton Made in Africa Siegel trägt. Das ist jedoch nur ein Siegel, das ihr in der Stiftung habt. Deswegen erzähl doch sehr gern mal, was macht ihr bei der Aid by Trade Foundation und warum gibt es überhaupt solche Siegel wie Cotton Made in Africa?
Ganz grundsätzlich hat die Aid by Trade Foundation das Ziel, Lebensbedingungen zu verbessern und die Umwelt zu schützen. Und das in Ländern, in denen die Rohstoffe für unsere Textilien hergestellt werden. Bei uns ist das vor allem in Afrika. Wir arbeiten in vielen unterschiedlichen Ländern Afrikas, von West nach Ost. Es sind uns insgesamt 10 Länder dabei, in denen wir Baumwolle zusammen mit Kleinbauern anbauen, die nach bestimmten Kriterien hergestellt werden. Wir nennen das Nachhaltigkeitskriterien, ökologisch, sozial und ökonomisch nachhaltige Kriterien, die regeln, wie der Anbau bestenfalls laufen soll. Das wird dann auch überprüft, verifiziert nennen wir das und wird dann tatsächlich in die internationalen Wertschöpfungsketten reingegeben. In dem Unternehmen, auf der anderen Seite nehme ich, das ist der zweite Teil unserer Arbeit, also neben der Arbeit mit den Kleinbauern, die Arbeit mit den Unternehmen, die dann diese Baumwolle nachfragen und die in ihren Kollektionen von Sortimenten verarbeiten und damit eben diese textile Wertschöpfungskette und die afrikanische Baumwolle miteinander zusammenbringen.
Welche Ziele verfolgt ihr denn und mit welchen Maßnahmen vor allen Dingen arbeitet ihr, um diese Ziele zu erreichen? Also so die große Frage, wie trägt die Aid by Trade Foundation eigentlich zu einer nachhaltigeren Entwicklung in der Textilindustrie bei?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also die Frage ist ja dann eigentlich, wie erreicht ihr denn eure Ziele? Also wie verbessern wir denn die Lebensbedingungen der Menschen und wie tragen wir zum Umweltschutz bei? Das geht bei uns ganz maßgeblich durch Trainings, in denen wir mit den Kleinbauern arbeiten, Trainingsmaterialien bereitstellen, Schulungen machen, auf unterschiedlichste Art und Weise versuchen, Wissen zu vermitteln. Man muss ja immer auch überlegen, dass viele der Kleinbauern können nicht lesen oder schreiben. Wir müssen also andere Wege finden, uns mitzuteilen und das Wissen zu vermitteln. Das machen wir zum Beispiel mit sogenannten Picture Blocks. Das sind so gezeichnete Situationen, in denen dargestellt wird, so sollte optimal die Ernte oder optimal die Aussaat, optimal die Feldvorbereitung laufen. Wir machen das auch, indem wir Trainer ausbilden, die dann wiederum beispielhaft besonders gute Bauern schulen. Die kriegen ein besonders gutes Training und diese sogenannten Lead Farmer dienen dann als Beispiel für andere. Auf deren Farmen kommen dann alle möglichen Menschen aus der Umgebung zusammen und schauen sich an, wie macht denn mein Nachbar das? Das läuft ja besonders gut bei dem, das sollte ich vielleicht auch mal probieren. So auf diese Art und Weise versuchen wir also, wir arbeiten mit fast 1 Million Kleinbauern, also wir haben einen großen Outreach, versuchen wir eben über so ein Kaskadensystem dieses Wissen auch wirklich bis zu jedem Kleinbauern zu bringen.
Super spannend. Und 1 Million ist ja auch einfach eine ganze Menge, wenn man überlegt, dass das so kaskadierend sich weitergetragen hat. Also ihr habt ja auch mal bei einem kleinen Bauern oder einer kleinen Bäuerin angefangen. Ja,
bei weniger als 1 Million und nicht ganz nur einem, aber tatsächlich haben wir in 3 Ländern begonnen, das vor 20 Jahren, und haben dann relativ schnell eigentlich weiter ausgebaut und sind eben jetzt bei dieser großen Anzahl. Was auch noch wichtig ist, was genauso wichtig ist und zum Erfolg beiträgt, ist natürlich der Erfolg am Markt. Also ohne die Unternehmen, die und dann letztlich auch ohne die Verbraucher, die die Baumwolle und die Kleidung aus dieser Baumwolle kaufen, funktioniert das Prinzip nicht. Es heißt ja Aid by Trade, also der Trade-Aspekt ist ganz wichtig und die Unternehmen müssen begeistert sein, überzeugt sein, willens sein, diese Baumwolle zu kaufen, eine Lizenzgebühr an uns zu bezahlen, die dann nämlich tatsächlich diesen ganzen Motor antreibt und uns finanziert und unsere Arbeit auch finanziert. Wir sind keine Spendenorganisation, also wir nehmen kein Geld aus Spendenaktionen ein, sondern wir machen das wirklich, indem wir mit den Unternehmen zusammenarbeiten und sagen, ihr habt einen guten Rohstoff, ihr habt da einen tollen Claim und für diesen Claim gibt es eben eine Gebühr und die hilft dann oder die sorgt dafür, dass dieser Claim überhaupt möglich gemacht wird und dass er abgesichert wird.
Mhm. Und gibt es jetzt aus den 20 Jahren Aid by Trade vielleicht eine bestimmte Initiative oder ein besonderes Projekt, das dir in Erinnerung geblieben ist?
Ja, da gibt es viele schöne Anekdoten. Ich glaube, wenn ich mal ganz alt bin, dann schreibe ich ein Buch über meine Zeit bei der Aid by Trade Foundation. Es gibt wirklich viele schöne Erinnerungen, die ich habe. Und eines war einfach ein wunderschönes Projekt, was sehr besonders war für mich, und eins war einfach sehr, sehr bewegend auch oder sehr schön. Das Besondere war 2012, also schon eine ganze Weile her, haben wir um die Idee von Cotton Made in Africa und die Idee dieser Hilfe zur Selbsthilfe überhaupt an die Menschen hier in Europa und in Deutschland zu bringen. Die Welten sind ja sehr weit auseinander, die Lebenswirklichkeiten sind wahnsinnig weit auseinander. Haben wir mit einem sehr bekannten Fotografen, mit Albert Watson, eine Reise gemacht nach Benin, eins unserer Projektländer, und haben dort die Menschen fotografiert, die eben diese Baumwolle erzeugen. Und zwar auf eine Art und Weise, wie man normalerweise vielleicht Rockstars, Superstars fotografiert, weil das ist eigentlich das Metier von Albert Watson. Also sehr bekannte Menschen, prominente zu fotografieren, ein bisschen glorifiziert darzustellen. Und so hat er eben diese Kleinbauern fotografiert. Die Bilder sind wahnsinnig toll geworden und sind in einer sehr, sehr schönen Ausstellung in den Deichtorhallen in Hamburg im Rahmen einer großen Schau seines Gesamtwerkes gezeigt worden. Hatte große Aufmerksamkeit. Ich weiß noch, eben bei der Vernissage saß Sade da in der ersten Reihe. Und das war für mich auch total aufregend, weil ich eben von der Idee, die ersten Gespräche mit Albert Watson, macht er das oder macht er das nicht? Der Kurator, hat er Lust, die Werke dann auch zu zeigen oder nicht? Bis hin zur Reise mit Albert Watson. Also wir waren irgendwie 12 Tage in Benin unterwegs und dann tatsächlich die Ausstellung, das alles so mitzubekommen, wie diese Puzzleteile zusammenkamen. Und jetzt hängen die Bilder teilweise hier bei uns noch in den Büroräumen. Das ist wahnsinnig schön. Also ist eine Sache, an die ich sehr gerne zurückdenke. Eine andere Sache ist es, und das haben wir ein paar Mal gemacht, machen wir auch immer noch, unsere Kunden oder auch Interessenten, das sprich Unternehmensvertreter, Einkäufer, Beschaffer, Marketingleute und Leute aus der CR-Abteilung mitzunehmen in die Projektländer und eine Reise zu machen und eben dort auch wieder diese Welten zusammenzubringen, dem Einkäufer zu sagen, hier wächst der Rohstoff für die Artikel, die du dann letzten Endes einkaufst, aber auch dem Kleinbauern zu zeigen, hier endet deine Baumwolle, also in diesem T-Shirt oder in dieser Jacke oder Jeans. Und es gibt auch tolle Szenen, wie diese beiden Einkäufer und Kleinbauer, wie die eben einfach zusammenstehen und dieses T-Shirt anschauen und sich darüber versuchen, irgendwie auszutauschen und das beide genossen haben und auch viel Verständnis füreinander bekommen haben. Das ist auch so eine sehr schöne Erinnerung.
Ja, das klingt richtig, richtig schön. Und ich kann mir auch echt vorstellen, dass das wirklich bewegend ist, wo du dich auch so lange oder so intensiv mit diesem Thema auseinandersetzt und dann irgendwie kommen diese Welten wirklich, also sie begegnen sich tatsächlich.
Ja, es gibt eine Konferenz, an die ich mich noch erinnere, da steht wirklich ein ganz junger Mann einer Baumwollgesellschaft aus Uganda vorne am Rednerpult und hat ein T-Shirt eines unserer Kunden, einer Marke aus Dänemark an und sagte, ich habe dieses T-Shirt, ich bin so stolz darauf, es kommt aus meiner Baumwolle und jetzt hier, ich habe es an, ich kann es wirklich tragen und es ist cool. Und das war schon, da haben alle irgendwie gerührt zugehört oder gerührt und aber auch irgendwie motiviert. Also es ist ja nicht nur rührend und wir wollen auch gar nicht rührende Geschichten erzählen, wir wollen eigentlich motivieren und begeistern.
Was sind denn die größten Herausforderungen bei eurer Arbeit und haben sich diese Herausforderungen in den vergangenen 20 Jahren vielleicht auch verändert? Also ich denke da so an die großen Herausforderungen im Handel, eine angespannte wirtschaftliche Gesamtsituation, die Lieferkettengesetze beispielsweise, sowie aber natürlich auch im Anbau, wenn wir an den verschärften Klimawandel denken und an soziale Faktoren natürlich auch. Ist in deiner Sicht in den Produktionsländern da eine Veränderung spürbar geworden?
Ja, du hast die Punkte eigentlich schon ganz genau genannt. Es ist genau das. Also wir schauen immer auf diese zwei Seiten, aufs Feld und wir schauen auf den Absatzmarkt. Also wenn wir aufs Feld schauen, wo sind die größten Herausforderungen? Da ist ganz klar, was der Klimawandel macht und mit sich bringt, das sind riesige Herausforderungen, die Menschen dort haben. Zum Beispiel Regen zu Zeiten, wo man eigentlich keinen Regen haben möchte und dann auch sehr viel Regen in den Zeiten, in denen man den Regen braucht und nach der Aussaat keinen Regen zu haben oder viel zu wenig. Damit verbunden ist es auch so, dass manche Schädlinge viel kürzere Reproduktionszyklen haben, einen wahnsinnigen Schädlingsdruck sehen. Das war jetzt vor allem in Westafrika der Fall und wir haben da ganz starke Ernteeinbußen zu verzeichnen, weil einfach viel zu viel vernichtet wurde durch diesen Schädling. Das sind riesige Probleme, die Menschen da haben und die wir versuchen mit neuen Methoden, mit Innovationen, über die wir permanent nachdenken. Wir haben in unserer Strategie so ein maßgebliches Thema bei uns sind Innovationen, wie wir damit dann dem zu begegnen versuchen. Das ist das eine, was wir auch sehen, was mit Klimawandel gar nichts zu tun hat oder vielleicht nur sehr mittelbar, ist die sehr schwierige Sicherheitslage in einigen Ländern. Auch da sprechen wir vor allem von den westafrikanischen Ländern, aber auch in Äthiopien, in dem wir lange gearbeitet haben, sind wir zum Beispiel gar nicht mehr tätig, vor allem aus einer sehr schwierigen Sicherheitslage heraus. Wir können in Burkina Faso im Norden nicht mehr zertifizieren, es kann niemand mehr hinreisen, also selbst die lokalen Zertifizierungsunternehmen reisen da nicht mehr hin. Und das heißt, auch für uns mit dieser Baumwollgesellschaft können wir nicht mehr arbeiten. Das sind schon wirklich Probleme, denen wir eigentlich auch gar nicht mehr begegnen können. Das ist schwierig. Und im Markt, da hast du es auch schon gesagt, die gestiegenen Anforderungen aus den gesetzlichen Vorgaben, die sind ein bisschen Fluch und Segen, möchte ich sagen. Die sind für uns natürlich auch anspruchsvoll und fordern uns heraus. Aber sie machen uns ja natürlich auch immer weiter besser. Wir strengen uns ja immer weiter an, um die auch zu erfüllen. Und sie machen ja auch was mit den Unternehmen, weil sie ebnen ein Stück weit auch den Weg. Also Unternehmen suchen noch mehr die Nähe zu Standards und Siegeln, weil es natürlich hilft, die in der Lieferkette dann zu haben oder mit denen zu arbeiten und sich dann ein Stück weit auch freizumachen von den Vorgaben oder sie eben einfach damit auch erfüllen zu können. Also da sind wir gar nicht so unglücklich drüber. Was sicherlich schwierig ist, ist, wie du schon gesagt hast, dass die wirtschaftliche Lage, die Situation, in der manche Unternehmen stecken, viele Unternehmen, der Textilhandel steckt. Aber auch da sehen wir, Nachhaltigkeit ist da nichts, was weggespart wird oder was man wegdiskutiert. Das bleibt einfach, das ist da. Also wir haben da nichts auszustehen in dem Sinn, dass man sagt, wir hören da jetzt einfach mal auf mit der Baumwolle und machen wieder ganz normal wie früher weiter. Das, so ein Zurück gibt es nicht. Schwierig ist, wenn ein Unternehmen einfach insgesamt in Stückzahlen natürlich runtergeht oder womöglich insolvent ist. Dann ist es natürlich ein ganz großes Problem für uns.
Und es ist ja gerade von den Innovationen gesprochen, nach denen ihr stetig suchen müsst, sozusagen, um diesen Herausforderungen zu begegnen. Wie arbeitet ihr denn da? Also wie arbeitet ihr mit Universitäten und Ähnlichem zusammen? Wie kann ich mir das vorstellen?
Ja, wir arbeiten teilweise mit Universitäten oder mit einfach mit Fachleuten, Experten zusammen. Vieles ist, unglaublich vieles ist gerade in der Entwicklung. Wir treiben uns viel auf Konferenzen und Tagungen rum, international, und lernen da immer wieder was Neues kennen. Man tauscht sich unterhalb der Standards auch aus. Es gibt ein großes Projekt, was wir zum Beispiel machen, indem wir Satellitenbilder der ESA nutzen, um auch zu sehen, wie werden unsere Vorgaben umgesetzt. Also es gibt zum Beispiel ein großes Thema in unserem Standard, es dürfen Nationalparks, also darf keine Baumwolle angebaut werden, die müssen geschützt und respektiert werden. Da können wir sehen, wie wird denn das umgesetzt? Wir können Bilder vom Nationalpark zum Beispiel in Tansania sehen und sagen, wie sieht es da aus? Ist die Baumwolle schon zu nah? Das Baumwollfeld zu nah dran? Werden die Abstände respektiert und so weiter? Aber das ist natürlich ein Kontrollmechanismus, eine Innovation, die uns hilft zu kontrollieren. Aber es gibt natürlich auch Innovationen auch über diese satellitengestützten Bilder, die den Baumwollgesellschaften helfen, Ernteschätzungen vorzunehmen, zu sehen, wie der Entwicklungsstand der Baumwolle ist und so weiter. Also gibt es wahnsinnig spannende Möglichkeiten. Man spricht immer häufig von Leapfrogging in Afrika, im afrikanischen Kontinent. Das heißt, dass manche Entwicklungen einfach übersprungen werden. Also Dinge, die wir durchlaufen haben, hier zum Beispiel in Europa, eine Entwicklung hin zu einer echten Innovation, können in Afrika viel schneller geschehen. Wir sehen zum Beispiel das ganze Thema Mobile Banking war sehr früh dort da. Also wenn überhaupt ein Bankkonto da war bei den kleinen Bauern oder wenn die sowas hatten oder bei einigen der Menschen dort, dann war es dann immer schon gleich Mobile Banking ganz klar das Thema. Also es gibt keine niedergelassene Bank, eine Filiale, in die man hingeht und seine Kontoauszüge abholt. Also da waren viele Dinge waren sehr früh sehr, sehr spannend und auch schon vorhanden. Und auch mit den landwirtschaftlichen Innovationen versuchen wir da Schritt zu halten, die dorthin zu bringen und dann auch immer wieder eine Vernetzung zwischen Ost- und Westafrika über die Sprachbarriere hinweg, also französischsprachiges, englischsprachiges Afrika, die Barriere niederzureißen und die Akteure aus den unterschiedlichen Ländern des Kontinents zusammenzubringen und über Innovationen zu reden. Das machen wir in einem neuen Format, das nennen wir Innovations Club. Da treffen sich dann Vertreter aus den verschiedenen Ländern und hören sich eben Vorträge an. Wir laden Experten ein, Forscher, Wissenschaftler, und die stellen dann Dinge vor, die nicht völlig abgehoben sind, aber die erstmal neu sind und die aber trotzdem umsetzbar sind. Zum Beispiel berichtet jemand über die wahnsinnige Welt der Pilze, die sich im Boden befinden, also Fungi, die eine enorme positive Wirkung entfalten, wie man sie pflegt, wie man sie überhaupt erkennt, was man damit machen kann, wie man sie eigentlich optimal für den Anbau nutzen kann. Solche Dinge, die viele von uns auch noch nie gehört haben.
Da gehöre ich auch dazu. Das ist sehr, sehr spannend. Und um diesen ganzen Herausforderungen, die du jetzt schon geschildert hast, zu begegnen, entwickelt ihr ja auch immer wieder neue Konzepte und Ansätze. Und dazu gehört ja jetzt als neuer Standard in eurer Familie sozusagen auch der regenerative Baumwollstandard. Kannst du einmal kurz erklären, um was geht's da? Warum gibt's den?
Genau, der ist ganz neu. Wir haben ja inzwischen 3 Standards Portfolio in unserem Stach der Epa Trade Foundation, Cotton Made in Africa, dann seit 2020 der Good Cashmere Standard, den wir in China implementieren und seit Ende 23, also wirklich ganz jung noch, den Regenerative Cotton Standard. Da geht es um das Prinzip, das dem regenerativen Ansatz eigentlich zugrunde liegt, nämlich nicht mehr um dieses Do Less Bad, also weniger schlecht zu sein, sondern wirklich um was Gutes zu tun. Also ein Stück um diesen Ansatz zurückzugeben, also auch an die Natur, an die Erde, in unserem Fall auch ganz konkret an den Boden zurückzugeben, also wirklich zu regenerieren. Und das bezieht sich vor allem auf den Boden, wie gesagt, auf die Biodiversität in den Anbaugebieten von der Baumwolle. Aber das ist ein großer Unterschied zwischen Regenerative und Cotton Made in Africa. Auch zum Beispiel geht es nämlich darum, auch um das Tierwohl der Tiere, die auf den Farmen leben, also die Arbeitstiere, die da eingesetzt werden, zum Beispiel als Zugtiere. Und da gibt es dann wiederum eine gewisse Verbindung zum Kaschmir-Standard, der sich ja fast ausschließlich auf Tierwohlaspekte konzentriert. Also mit diesem, wir nennen den RCS, also abgekürzt Regenerative Cotton Standard, soll eben allgemeine Resilienz und Produktivität im kleinbäuerlichen Anbau verbessert werden. Vor allem unter dem Aspekt des Klimawandels. Also Kleinbauern sollen resilienter werden gegen die Effekte des Klimawandels. Biodiversität soll erhalten und geschützt und ausgebaut werden. Und die Lebensqualität eben auch von den Nutztieren soll wirklich verbessert werden.
Und was plant ihr da an nächsten Schritten mit dem RCS?
Ja, das ist im Moment wirklich spannend. Wir sind gerade mitten in 2 Piloten. Wir haben RCS erstmals implementiert in Tansania, in einem Land, in dem wir mit Cotton Made in Africa schon sehr lange arbeiten und sind da gerade dabei, die ersten Mengen an Baumwolle zu verifizieren. Und jetzt, so sozusagen jetzt gerade im Moment läuft die erste Aussaat von RCS in Indien. Das ist nämlich auch nochmal das Besondere an RCS, dass wir damit die Exklusivität Baumwolle in Afrika verlassen und auf einen neuen Kontinent uns bewegt haben. Und das ist eben ein ganz großer, ganz wichtiger Player für Baumwolle und das ist eben Indien.
Sehr, sehr spannend. Und damit sind wir jetzt auch schon am Ende des Gesprächs angekommen. Und zum Abschluss würde ich dir gerne noch die Frage stellen, welche Pläne ihr so für die Zukunft habt. Was können wir von euch noch erwarten?
Also zunächst mal natürlich, alles soll weiter wachsen. Alle Standards sollen natürlich weiter wachsen. Das heißt, weitere Unternehmen zu begeistern, mit diesem Rohstoff zu arbeiten, in die textilen Ketten einfließen zu lassen und uns damit im Prinzip zu helfen, auch in den Anbauländern größer zu werden, mehr Menschen zu erreichen, noch weitere Projekte umzusetzen. Also wir sehen da wahnsinnig viel Potenzial. RCS ist ja noch in den Kinderschuhen und ich glaube, und das hören wir jetzt auch schon aus dem Markt, dass der Standard, der wird wirklich, glaube ich, sehr bedeutsam und sehr groß. Freuen wir uns auch schon drauf. Ja, dann die Innovation, ich habe es ja schon gesagt, die sind ein Teil unserer Strategie. Das ist für uns ganz, ganz wichtig, da weiter ein Augenmerk drauf zu halten, zu sehen, was passt zu uns und vor allem auch, was passt zu unseren kleinen Bauern. Also es muss pragmatisch sein für uns. Am Ende muss es wirklich umsetzbar sein, den Menschen wirklich nützen. Wir wollen nicht Innovation der Innovation willen betreiben, sondern es muss wirklich einen praktischen Nutzen stiften. Aber da sehen wir, gibt es unglaublich viele. Es gibt wahnsinnig viele junge, tolle Startups auch, mit denen wir gerne zusammenarbeiten wollen und die wir gerne für uns nutzen wollen. Ja, und wer weiß, vielleicht auch noch einen weiteren Standard etablieren. Also wir sind offen, wenn eine gute Idee für uns sich zeigt und wir der Meinung sind, das passt zu uns, das hat auch das Potenzial, erfolgreich zu sein, im Markt anzukommen, dann sind wir da sehr offen, einen weiteren Standard auch in unsere Familie aufzunehmen.
Ja, dann bin ich ja gespannt, was dann noch so kommen wird. Vielen Dank für deine Zeit und vor allen Dingen für den tollen Input von dir, Tina.
Ich habe mich sehr gefreut. Vielen Dank auch.
Wenn ihr mehr erfahren möchtet über die 8x Trade Foundation und beispielsweise den neuen Regenerative Cotton Standard, werft gerne einen Blick in unsere Shownotes. Dort findet ihr alle weiterführenden Links. In unserem Nachhaltigkeitsmagazin Now findet ihr auch einen Bericht von einem Vorortbesuch bei einer Kleinbäuerin in Sambia, den ich euch wärmstens ans Herz legen möchte. Und damit sind wir auch am Ende dieser Podcast-Staffel angekommen. Wir melden uns im Herbst mit neuen Folgen zurück. Abonniert den Podcast sehr gerne auf der Plattform eurer Wahl, dann werdet ihr informiert, sobald es etwas Neues von uns auf die Ohren gibt. Bis dahin!